Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Es ist 7:15. Ich bin der Manu mit der belegten Stimme und du bist der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Oh, bist du Hilfe? Das war ein bisschen zu heftig.
Dass der Club mal 5-1 gewinnt, das hätte ich auch nicht mehr für möglich gehalten zu meiner Lebzeit, aber darum geht's doch jetzt, oder?
Du schüttest Hormone aus bei sowas, oder?
Endorphine eher.
Endorphine.
Aber, sind doch Hormone vielleicht auch.
Sind Endorphine nicht Hormone? Oh Gott, jetzt wird's.
Keine Ahnung.
Schreibt das in die Kommentare. Wir reden heute natürlich nicht über Kräuter Fürth und auch nicht über den Club und auch nicht über Fußball, sondern über One Night in Paris. Gestern war die Sony-Pressekonferenz im Vorfeld der Paris Games Week, quasi der französischen Gamescom, nenne ich es jetzt mal ganz lapidar. Auch eine riesengroße, stark gewachsene Spielemesse, die vorgestern wahrscheinlich kaum jemand kannte und jetzt irgendwie im Gespräch ist, seit Sony dort eine Pressekonferenz abhält, oder?
Ja, kam mir auch so vor. Die gibt's auch erst seit 5 Jahren. Also die ist ein bisschen jünger als die Gamescom. Mhm. Die wollen aber dieses Jahr irgendwie 300.000 Leute erreichen. Also das heißt, das
so wie
ist
die
noch
Gamescom,
nicht. Ja, die Gamescom ist da doch noch ein bisschen größer, mit 340.000 oder sowas, glaube ich. Aber ist schon nah dran. Mhm. Und was die halt immer haben, die haben ja diesen Vorteil, dass nebendran parallel noch diese Game Connection oder sowas heißt, die, glaube ich, stattfindet. Mhm. Das ist diese riesige Messe, wo die ganzen Entwickler sind und die ganzen Publisher und sich da alle treffen und wo die fetten Deals eingefädelt werden. Da war doch Micha letztes Jahr.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, den Leuten aus der Branche war das schon immer ein Begriff, Paris Games Week in den letzten Jahren. Aber du hast recht, jetzt so fürs Publikum war das immer so nicht so relevant, weil da ist jetzt nie viel passiert, da gab es vielleicht mal einen neuen Trailer, irgendwie so, zu Spiel XY, was schon lange angekündigt war, jetzt gab es noch mal einen exklusiven Trailer für die Paris Games Week, aber das war es dann eigentlich auch.
Ja, und für Presse war das eben nicht so relevant, hatte ich so das Gefühl bis jetzt, weil dort nichts bahnbrechend Neues passiert ist. Und dass jetzt da eine Pressekonferenz abgehalten wird, das ist wirklich eine Premiere. Sony hat auf der Gamescom nämlich die klassische PK abgesagt. Da gab es dann eben nur einen Stand und normale Pressetermine. Und jetzt eben, das war jetzt sozusagen die nachgereichte zweite Pressekonferenz nach der E3, die dritte sozusagen in Japan gibt's ja auch immer noch.
Genau, Tokyo Game Show haben sie noch eine gemacht. Aber gut, das machen sie da halt traditionell, weil das ist ihr Heimmarkt. Jetzt wird halt spekuliert, also da wird jetzt auch heiß drüber diskutiert, sind das die ersten Anzeichen dafür, dass die Gamescom an Relevanz verliert und dass die Leute lieber nach Paris fahren, weil es dort halt einstens vom Termin her besser liegt, weil man halt sagen kann, hey, es sind jetzt mittlerweile mehrere Monate seit der E3 vergangen, das heißt, man kann auch wieder was Neues ankündigen.
Und ein guter Zeitraum, um so das Weihnachtsgeschäft nochmal irgendwie.
Absolut, dass man halt sagt, hey, kurz vorm wichtigen Weihnachtsgeschäft kann man die Leute nochmal so richtig eintrommeln, so ungefähr auf die PS4 und kann möglicherweise wir haben ja in den letzten Brunch-Folgen schon drüber geredet, da habe ich ja schon prognostiziert, es gibt bestimmt eine Preissenkung oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine gibt für die PS4. Die haben sie dann aber komischerweise vorgezogen. Also die haben sie dann per schnöder Pressemitteilung einfach eine Woche vorher angekündigt und das war auch so ein bisschen so, was ist denn jetzt da los?
Ja, das hat mich auch gewundert. Also das kann man schon mal vorwegnehmen, so den richtig großen Knaller gab es jetzt eigentlich nur von Spieleseite irgendwie, gell? Also dass so große neue Projekte angekündigt wurden, gab es nur spieltechnisch. Es gab keinen Kracher irgendwie zu Sony VR, dass sie gesagt haben, kommt jetzt irgendwie 15.12. oder so. Es gab gar kein Datum dafür und die Preissenkung war schon bekannt. Und ja, also diesen Hauptgrund, wo man jetzt vielleicht gedacht hat, geil, vielleicht wird No Man's Skies irgendwie released und weil das noch nicht ganz fertig war zur Gamescom, warten sie noch. Also weißt irgendwie so was ganz Besonderes, um den Grund nach Paris zu schieben, gab es eigentlich nicht, außer eben, dass Quantic Dream, da kommen wir ja nachher danach dazu, eben ein französisches Studio ist. Aber da die ganze Konferenz ja auch englisch und international aufgestellt war, hatte man jetzt auch nicht so das Gefühl, das war der Hauptgrund dafür.
Ja, das war insgesamt das sehr merkwürdig. Da können wir vielleicht dann am Ende nochmal drüber reden. Aber das Einzige, was ich hier mal loben muss, ist, es war endlich mal nicht zu nachtschlafender Zeit.
Ja.
Ganz ungewohnt. Ich war dann so, als die zu Ende war ich so, jetzt musst du mal schnell ins Bett, ey, es ist ja mitten in der Nacht, es war ja auch dunkel schon draußen und dann guckst du auf die Uhr und dann ist halt irgendwie so 7:30 oder so. Das ist man überhaupt nicht gewohnt, dass man so eine PK mal einfach zu einer zivilen Zeit noch anschauen kann. Auch mal sehr angenehm, fand
ich. Ja, das war sehr, sehr angenehm, ja.
Genau. Also wir werden jetzt nicht alles durchsprechen, sondern vielleicht nur mal so ein bisschen die Highlights, weil ich glaube, das ist auch kein Genuss für die Leute, wenn wir jetzt da irgendwie 2 Stunden jeden Fitzel analysieren, weil ich glaube, wer das wirklich so genau wissen will, der schaut sich die eh an oder hat sie bereits gesehen. Deswegen werden wir vielleicht nur mal über unsere Highlights ein bisschen reden.
Genau. Und die Sachen, die schon bekannt sind, wo irgendwie Neues, das können wir ja auch skippen. Also klar, es gab einen neuen Battlefront-Material und solche Geschichten, aber das können wir
ja nicht. Ja, der sah aber geil aus.
Ja, natürlich, sieht immer geil aus.
Schon echt Bock. Genau, dann haben sie so ein bisschen versucht, mit ihrem Call of Duty-Pfund zu wuchern, mit so, oh ja, der Zombie-Modus, da zeigen wir irgendwie jetzt eine Viertelstunde Zombie-Modus-Material und alles exklusiv, Partnership with Activision und sowas, da haben sie so ein bisschen versucht, irgendwie anzugeben, aber ich habe auch das Gefühl, das hat jetzt auch im Saal nicht die Riesenbegeisterungsstürme hervorgerufen. Übrigens auch ein Fehler, den Sony gemacht hat, da merkt man das mal, wenn da keine Jubelperser im Saal sitzen, sondern halt sagen, ja. Normales Publikum, dann gibt's halt überall höflichen Applaus und die klassischen Fishing for Jubel funktioniert halt überhaupt nicht, wenn sie da irgendwie sowas ankündigen und so, ja, und keine Ahnung, exclusive on PS4 und dann halt zirp, zirp im Saal, genau, da freut sich halt keiner groß.
Man hat's ganz extrem gemerkt, der Naughty Dog-Mensch war das, glaube ich, der hat über den Multiplayer gesprochen von Uncharted und alle so, ja, okay, ist halt ein Multiplayer, war jetzt kein Mega-Ereignis und er hat aber so geskriptete Pausen drin gehabt, wo Applaus kommen sollte und da kam aber nur so halbherziger Applaus, also an der Stelle ist es mir besonders aufgefallen. Ja. Der stand dann immer so leer im Raum, so ein Tumbleweed vorbeigerollt.
Genau, und hat dann so ein bisschen auch so verschämt die Handy in die Hosentasche gesteckt, weil er konnte ja nicht weitermachen, weil der Teleprompter hat halt genau. Irgendwie so, da stand halt wahrscheinlich so 15 Seconds Pause oder sowas und dann musste er halt warten, bis diese Zeit rum war. Also es war teilweise ein bisschen fremdschämig. Da sind wir vielleicht auch dann mit unserer Kritik immer etwas überschnell. Vielleicht braucht man diese Jubelperser einfach, um ein bisschen Stimmung im Saal zu haben. Das ist halt so, das ist halt so wie die Ultras im Fußball, den Bogen zum Anfang nochmal zu schließen. So, die werden auch immer kritisiert, aber wenn die halt weg sind, dann merkst du halt auch, dass im Stadion nichts los ist. Das muss man auch an der Stelle schon auch mal sagen. Vielleicht ist jetzt ein Vergleich, den du nicht verstehst, Manu. Erkläre ich dir mal bei Gelegenheit. Hast du dieses ganze Street Fighter und Tekken und sowas? Ich hätte das gerne irgendwie verstanden. Ich habe es aber nicht verstanden aus 2 Gründen. Weil erstens waren das 2 Japaner und ich glaube, jede Konferenz braucht immer diesen awkward Japaner-Moment, wo einer auf der Bühne steht und halt irgendwas sagt, was niemand im Saal versteht. Und dann muss man irgendwie 3 Minuten warten, bis die Übersetzung kommt. Und dann ist aber der Gag schon vorbei. Und das ist dann immer sehr schwierig, das quasi fluffig zu machen. Yoshinori Ono, den kenne ich sogar, den habe ich sogar schon mal gesehen, der ist ja bekannter Producer von Street Fighter und der hat jetzt da irgendwie was angekündigt, dass es PS4-exklusiv wird, Street Fighter 5. Das war aber, glaube ich, schon bekannt, oder?
Ich dachte, du brauchst mich nicht.
Ach so, ja. Ja, ich war wie die Ultras halt, die mag ich dann halt auch,
ich wollte
eine Kritik, aber...
ich wollte jetzt nur halt sagen, dass du mich genauso brauchst wie Applaus. ja, Street Fighter 5, ich fand's eigentlich nur witzig, wie dann der Tekken-Typ reinkam und sich quasi ins Spiel geschrieben hat. Das war ein lustiger Moment irgendwie.
Aber Tekken 7 ist neu, ne? Das war eine Ankündigung.
Okay. Genau, also bei Street Fighter gab's eben halt so neue Kämpfer. Er hat dann eben gesagt, die und die Kämpfer kommen und war so ein bisschen Detailkram. Und dann hat er eben gesagt, und der 16. Kämpfer ist noch nicht angekündigt, den veröffentlichen wir jetzt. Und dann war eben auf dem Screen der Producer von Tekken 7. Und dann haben die halt auf der Bühne noch so ein bisschen rumgeschakert, dass er jetzt im Spiel sei und so.
Das muss wohl mega witzig gewesen sein, weil die hatten einen Spaß da, haben sich da abgelacht und der komplette Saal war halt ruhig, weil halt niemand verstanden hat, was die auf Japanisch gesagt haben.
Und er mit seinen 2 Antennen da oben drauf, gell?
Ja. Irgendwie auf dem Kopf. Der ist echt total durchgeknallt. Ja. Wie gesagt, ich habe den auf der Gamescom schon mal irgendeiner Präsentation gesehen und also der ist auch in echt so, wenn die Kameras aus sind, sag ich mal, ist der auch vollkommen aufgekratzt und so. Und auch so unjapanisch, das hat man auch gemerkt, komischerweise. Weil normalerweise ist ja in Japan immer so dieses sehr Reservierte und überhaupt nicht so dieses, also zumindest bei älteren Herren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da hat man auch schon gemerkt, wie dann der andere reinkam von Tekken und dann hat er den so auf die Schulter und war so voll aufgekratzt und so. Und das war dann irgendwie so ein komischer Moment, weil der andere da auch irgendwie nicht wusste, wie er damit umgehen sollte.
Ja, aber es war trotzdem irgendwie nett anzuschauen, weil man hat halt gemerkt, dass die sich irgendwie mögen und dass sie sich selber auch nicht ernst nehmen, weil der hat dann auch gesagt, hey, witzig, dass du hier reinkommst und völlig ungeskriptet dich in dieses Spiel geschrieben hast. Und ja, also die haben sie dann auch irgendwie so sich selbst persifliert, dass jetzt dieser Überraschungsmoment natürlich irgendwie vorgeschrieben war. Also das fand ich dann irgendwie ganz sympathisch. Genau, also Tekken 7 war dann neu. Es gab zwar schon eine Arcade-Hallen-Version, also Tekken 7 an sich ist nicht neu, aber eben jetzt offiziell, dass es auch für die PlayStation kommt. Und vor allem exklusiv neue Information war dann später dann, dass Tekken 7 auch für PlayStation VR, also für die Virtual Reality Brille kommt. Wo ich mich ja dann frage, wie soll das denn funktionieren? Ist es dann aus der Ego-Perspektive? Muss ja. Also dann prügelt man sich aus der Ego-Sicht. Ob das funktioniert, bin ich mal sehr gespannt. Wie steuert man das? Also da gab es keine Details zu. Es wurde nur eben dann später noch gesagt, ja, und Tekken 7 kommt auch für PlayStation VR.
So wie Punch-Out. Also siehst. Oder wie das Wii-Boxing. Du hast dann einfach diese zwei Handschuhe so vor dir.
Ja, aber Tekken hat ja jetzt, also du ja, musst ja Special Moves irgendwie machen. Also.
Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass du halt dann Tekken in der Brille siehst und dann kannst du dich vielleicht in dem Level ein bisschen umgucken, aber im Grunde spielst du es halt, die Brille wird halt nur als Display benutzt. Also,
dass du halt so das räumliche Gefühl von den Kämpfern hast. Ja, das habe ich mir nämlich auch überlegt. Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen. Naja, aber zu VR kommen wir gleich noch. Genau, Street Fighter 5, Tekken 7, Battleborn gab es dann halt auch neue Trailer, da machen wir aber noch einen extra Podcast für, das können wir auch skippen, gell?
Ja, also den Trailer hatte ich auch schon vorab gesehen hier bei Take-Two. Wie gesagt, da werden wir noch ein paar Worte zu verlieren. Dann kam
dein Lieblingsmusiker. Achso. Kam erst danach, oder?
Du meinst dieses Vektor, das war irgendwie dieses Rhythmusspiel mit Avicii, aber was das da genau eigentlich für ein Spiel sein soll, habe ich da nicht verstanden.
Ja, der Reihe nach. Also Boundless kam dann so ein paar exklusive Sachen in so einer Zusammenfassung, wo keiner auf der Bühne war. Boundless, hast du schon gesagt. Auf den ersten Blick typisch, Entschuldigung, dass man so sagt, aber es sah aus wie ein Minecraft gemischt mit No Man's Sky, oder?
Ja, ich wusste am Anfang auch nicht genau, was es eigentlich sein soll. Es gab dann so komische Dimensionssprünge, also so Portale, durch die man dann durch konnte und dann waren die in so einer anderen Welt. Wirkte halt alles so ein bisschen sehr künstlerisch und der letzte Screen war es dann eher so, der mir gedacht hat, okay, das ist der Minecraft-Klon, den sie auf der PlayStation jetzt auch haben wollen. Aber ja, ich finde, hat man noch zu wenig gesehen, um zu wissen, wie das Spiel dann eigentlich funktioniert. Also ob das dann wirklich selber bauen ist oder ob man dann durch diese Level dann nur durchläuft oder
Aber es hat ja auch eben diese Block-Perspektive oder Block-Optik bei Minecraft. Ja. Und der Typ hatte auch, der Hauptcharakter hatte auch so einen Hammer in der Hand. Also irgendwas mit Bauen und so.
Naja, glaube
ich
auch. In die Richtung wird es dann gehen, ja.
Genau, dann Avicii Vektor ist ein neues Musik-Rhythmus-Spiel von Hello There. Weiß nicht, aber Avicii hat dann eben so geredet, dass es von ihm und mit ihm produziert wird. Also das heißt, er will dieses Gefühl rüberbringen, wie es ist, als Pseudo-DJ auf der Bühne zu stehen und Knöpfchen zu drehen. Und die Party geht voll ab.
Kennst du dieses Video,
ja,
wo der da steht und das ist überhaupt nicht angeschlossen?
Ja,
das
großartig.
Und dann kommen immer diese Einblendungen, so dieses, so ja, dann drehe ich hier mal ein bisschen rum und hier schiebe ich mal ein bisschen hoch und die Crowd ein bisschen anstacheln mit der Hand hoch. Und
das
hier
ist super gut. So, ja. Ich liebe diese Pseudo-DJs, gerade also als Hip-Hopper, wo die DJ-Kultur ja ganz groß geschrieben wird, amüsiert mich sowas immer sehr. Kennst du dieses SNL-Video mit Drop the Beat? Wo der Bass gedroppt wird endlich. Und dann so, gleich kommt's. Und dann explodieren die Köpfe am Ende.
Achso.
Das erwarte ich bei dem Spiel auch. Hat mich aber positiv, also das, was man so ein bisschen von dem Spiel gesehen hat, die Musik reizt mich jetzt so gar nicht, aber es hat mich so an Amplitude erinnert. Oder
DJ Hero gab's doch auch mal.
Ja, DJ Hero sah ja wirklich aus wie ein DJ-Pult mit Guitar Hero-Bahnen, wo man so lenken muss. Aber das sah aus wie so ein kleines Raumschiff und hat mich eben an diese frühen Spiele erinnert. Also Amplitude und wie hieß das andere? Wo man so auch so Raumschiffe abballert. War das nicht das?
Ich weiß gar nicht, aber
wo so ein Vektormensch durch die Gegend fliegt. Oh, wie hieß denn das?
Resogun?
Nee. Egal, ich komme gleich drauf.
Okay. Ich habe an der Stelle eher, es gibt doch auch so ein anderes, wie hieß das, dieses deutsche Spiel, wo es auch so Jump'n'Run, wo es darum geht, die Musik zu treffen. Habe ich den Namen aber auch wieder vergessen. Das dachte ich eher, dass das sein könnte. Aber
ich meine das alte Harmonix-Spiel.
Achso.
Ja. Wurscht. Egal, also Rhythmus-Spiel mit ein bisschen Science-Fiction und schlechter DJ-Musik.
Ja.
Wird funktionieren, glaube ich.
Ja, okay. Ich weiß nicht, habe ich jetzt den Trailer da gesehen, dieses Ankündigungsvideo, und war da etwas kalt gelassen davon, aber gut, mal abwarten. Ja. Dann, ich glaube, das ist mittlerweile schon ein Running Gag zu dem Spiel, kann man immer sagen, so No Man's Sky, oh ja, sah geil aus, und man hat immer noch nicht genau verstanden, wie es eigentlich funktioniert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jemals dann bis Release irgendwann mal verstehen wird, wie es funktioniert. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist in dem neuen Trailer, war, es gab so eine Erzählerstimme, die auch wirklich dann so gesagt hat, so, ja, und I've seen planets you can't imagine und was weiß ich was. Und ich finde, dadurch, dass sie jetzt so eine Erzählerstimme hat, war das schon so ein Hinweis darauf, dass sie doch irgendwie Richtung Story gehen und so, und dass sie zumindest dir versuchen zu erklären, was das eigentlich alles soll. Mhm. Aber viel mehr hat man dann auch nicht gesehen, weil der einzige Trailer war dann auch nur so eine Montage aus Raumschiff, Flugaktion und irgendwie Landung auf Planet und irgendwie rumlaufen auf Planet. Und an einer Stelle hat man so eine Waffe aus der Ego-Perspektive gesehen, mit der er herumballert.
Herumballert. Ja. Ja, die sollen endlich mal hinmachen. Zumindest wurde halt ein Release-Datum nicht ganz konkretisiert, aber es wurde zumindest mal ein Release-Zeitraum.
Das war aber auch noch ein cooler Gag dann am Ende, weil es gab ja im Vorfeld das Gerücht, dass es direkt nach der PK zum Runterladen bereitstünde. Und dann haben sie so, nach dem Trailer kam dann irgendwie Coming, und dann war so eine ganz lange Pause. Dann haben sie alles schon im Saal, so hast du gemerkt, wie so und dann war so June 2016 und dann war so, oh, okay.
Es wurde ja zum Glück auch so ein bisschen vorher noch dementiert, wo er gesagt hat, nee, stellt euch da mal nicht drauf ein, das ist nur ein Gerücht. Was ja erstmal gar nichts heißt, aber naja. Also Juni noch eine ganze Weile hin, aber ja, wie du gesagt hast, es sah so ein bisschen mehr nach Story aus durch den Trailer. Das sah wie immer wunderschön aus und ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt, was das wird. Wenigstens weiß man jetzt, auf was man wartet. Wie lange. Nicht auf was, wie lange zumindest. Mehr kann man da irgendwie auch noch nicht zu sagen, oder? War's dann. Ja. Hausmarquee machen ein neues Spiel. Hast du genau verstanden, was es ist? Man hat so einen Trailer gesehen, also Resogun, Hausmarquee, die ja eher für so kleine Spielchen bekannt waren, und der neue Trailer sah jetzt aber sehr bombastisch aus. Also es war so ein Roboter, der in einer Actionsequenz Feinde zerschossen hat. Also es sah irgendwie ganz untypisch aus für das, was Hausmarquee sonst so gemacht hat.
Findest du?
Ja.
Ja, aber diese zerplatzenden Spratzel-Pixel-Effekte, die hatten sie ja da auch drin, in so 3D-mäßig. Also ich weiß auch gar nicht, ob der Trailer wirklich dann für das Spiel ja repräsentativ ist. Vielleicht ist es dann eher so ein 2D-Sidescroller.
Wo das meine ich damit, ob das eben so, der Trailer sah aber aus wie so ein klassisches, also sah fast schon so ein bisschen nach Halo aus, weißt du, wie ich meine? Also
ja,
könnte stimmt. Jetzt auch ein Trailer für einen Ego-Shooter gewesen sein, der in der nahen Zukunft spielt mit Raumanzügen, die halt irgendwie Kampfanzüge sind. So. Ja. Aber du hast recht, es könnte jetzt auch genauso gut ein 2D-Plattformer sein, der im Rhythmus, als Rhythmus-Game irgendwie Alien-Würmer zerschießt, ja. Aber es war kein Gameplay, das wollte ich nur.
Genau, also ich habe mir das tatsächlich dann eher vorgestellt wie so ein Shadow-Komplex oder so, wo du halt dann mit einer Figur von rechts nach links läufst und nach oben schießt und also so diese Twin-Stick-Shooter-mäßig, bloß dass du halt mit einer Figur läufst und aber in alle Richtungen dann schießen kannst. So habe ich mir das vorgestellt, aber das heißt überhaupt nichts. Wie gesagt, sind ja die Resogun-Macher, und da haben sie ja auch dass die zerplatzenden Pixel rumfliegen, da zelebriert. Das sah schon in die Richtung so ein bisschen aus. Ja. Dann, neues Ratchet & Clank kommt.
Yeah, Spiel zum Film zum Spiel. Das war cool. Also, ja, gab es schon mal ein Spiel zu einem Film, der auf einem Spiel basiert?
Film? Zumindest nicht, dass ich wüsste, aber die Frage ist halt wirklich so, okay, was war denn da zuerst, Henne oder Ei? Also, die machen halt jetzt einfach aus der Marke einen Film und ein Spiel. Was da dann zuerst war, möchte ich jetzt gar nicht sagen.
Res! Oh Mann! Res war das. Danke.
Ach Ach so.
Oh, okay. Dieser Rail-Shooter, du erinnerst dich? Dreamcast und so. Oh, die ganze Zeit mein Hirn so ratter.
Danke. Ja.
Ja. Entschuldigung.
Ja, bei Ratchet & Clank gab es ja letzte Woche oder vor zwei Wochen sowas, gab es ja den ersten Trailer für den Film, der schon super gut aussah. Und jetzt kommt das neue Spiel und das sah halt auch wieder nach super witzigen Jump and Run und diesen Humor halt, den es dann wieder trifft. Ne? Also der, ich weiß gar nicht, am Anfang steht halt dieser Bösewicht da und hält dann so eine epische Rede so mit tragender Musik unterlegt und dann vergisst er aber seinen Text oder ich weiß gar nicht, wie es dann genau war oder so und verhaspelt sich dann und dann halt dieser typische Humor. Und ganz wichtig, Ratchet und Clank natürlich von Insomniac, nicht von hier Naughty Dog, wie ich das fälschlicherweise mal behauptet habe in einem der letzten Casts.
Naja, du hast Jack und Dexter und Ratchet und Clank in einen Topf geschmissen.
Klingt aber auch alles gleich, muss man ja
auch sagen. Ja, die sind ja auch ähnlich, nur halt ein bisschen unterschiedlich vom Gameplay, aber die Charakter sind, finde ich, schon relativ nah beieinander, ja, stimmt schon. Wobei Ratchet und Clank halt immer sehr viel auch mit diesen Waffensystemen und so gearbeitet hatte. War deutlich shooterlastiger. So, also auch aus einer Third-Person-Sicht dann quasi, aber ich finde Jack and Dexter war immer noch mehr Plattformer. Mhm. Genau, aber der Trailer sah super schön aus. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin ein großer Ratchet & Clank-Fan. Ich mag diese Spieleserie sehr gerne und freue mich auf beides: Film und Spiel, aber fast noch mehr aufs Spiel.
Es ist halt ganz witzig, bestimmt haben jetzt Leute, die das alte nicht kennen, dann so, das ist bestimmt so eine Lizenzumsetzung, so ein Schrottding genau. Zu dem Animationsfilm und so. Und typisch Spielebranche müssen jeden Scheiß da noch irgendwie lizenzmäßig verwursten.
Ja, weil in dem Videotrailer zum Film-Trailer, wie sagt man denn Film richtig?
Film-Trailer,
kam das gar nicht so rüber, dass es auf einem Spiel basiert. Das war jetzt nicht irgendwie groß erwähnt, so The Game, bla 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 oder so.
Ach so,
der funktioniert auch für sich halt einfach ganz gut.
Genau, ich glaube, das ist aber auch Absicht. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so gedacht, dass wenn du den siehst, dass du halt denkst, oh ja, Ratchet & Clank ist halt jetzt so ein Animationsfilm neuer und dass du gar nicht, wenn du das Spiel kennst, dann freust du dich halt natürlich. Wenn du es nicht kennst, dann funktioniert er auch so für sich. Ich glaube, das ist schon absichtlich so gemacht, dass man da auch nicht irgendwie eine Zielgruppe abschreckt oder so. Ja. Glaube ich schon. Dann kam das Highlight wahrscheinlich der PK, oder? Zero Dawn. Horizon, ja, Zero Dawn.
Ist halt, je nachdem, wie man halt Highlight definiert, Horizon Zero Dawn fand ich auf der Gamescom schon eins der Highlights. Da gab es auch schon was zu sehen und war jetzt keine neue Ankündigung. Man hat auch nicht arg viel Neues gesehen. Es gab halt noch mal jemanden, der auf der Bühne war und Gameplay gezeigt hat, das ein bisschen anders aufgebaut war als bei der Gamescom-Demo. Sehr cool fand ich dann diesen Moment, wo er zwischendrin so blieb das Bild stehen, er so, oh, Bug? Fragezeichen? Nein, wir haben in den Developer-Mode eingeschaltet, um euch ein paar Details zu zeigen. Fand ich zumindest mal eine nette Idee.
Highlight, muss ich mal korrigieren, grafisches Highlight.
Ja,
oder?
Ja. Es ist wunderschön. Und sticht auch positiv aus dieser ganzen neuen Steinzeit-Ära-Welle raus, weil es halt eben diese Steinzeit-Optik von den Klamotten und von den Waffen verbindet mit diesen, haben wir ja schon erwähnt, mit diesen Cyber-Dinosauriern, was ich eine sehr interessante Mischung finde. Und optisch funktioniert das Spiel auf so vielen Kanälen bei mir. Also ich will eintauchen in diese Welt. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Und was mich auch gefreut hat, ist, dass er gesagt hat, so, ja, wir sind halt ein Action-RPG, also das heißt, Crafting und Looting wird total wichtig sein. Und das haben sie dann auch da so gezeigt, wie sie da halt irgendwie Zeugs einsammelt. Und also ich glaube, es wird deutlich abwechslungsreicher als jetzt nur so ein Schlauch, den du langläufst und da halt irgendwelche Monster wegbratzt, sondern es soll, glaube ich, tatsächlich halt eine große offene Welt sein, in der du dann Monster jagst und dann mit den Sachen, die du da einsammelst, dir neue Waffen, bessere Waffen craftest und so.
Und, ja, und ich glaube, es wird auch sehr spielentscheidend eben sein, dieses Craften und Fallen aufbauen. Also man wird, glaube ich, dieses Jäger-Feeling kriegen, weil die Viecher sind halt zu stark dafür, dass du sie einfach nur mit einem Schuss erledigen kannst. Mhm. Du kannst nicht einfach nur so mächtigere Waffen kaufen und bauen, sondern ich glaube, es wird relativ wichtig, da strategisch auch so Fallen zu positionieren, eine gute Position zu suchen, dass du auch wieder flüchten kannst rechtzeitig, um halt an diese Schwachstellen zu kommen. Weil, so wie ich das jetzt gesehen habe, sind es eigentlich große Mini-Boss-Kämpfe immer, gell? So, ja. Weil die Viecher einfach überdimensioniert sind.
Im Vergleich da habe ich mir an manchen Stellen der Präsentation gewünscht, es wäre doch ein bisschen so mehr Shadow of the Colossus-mäßig, dass du halt so ein übergroßes Viech hast, was sich in erster Linie mal gar nicht für dich interessiert. Und du musst erstmal überlegen, okay, wie sorge ich denn dafür, dass dieses Viech überhaupt erstmal von seinem normalen Tagesgeschäft ablässt und sich quasi von mir töten lässt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich finde halt dann immer so diese fetten Viecher, aber die dann halt doch diese typischen Bosskampfangriffe haben mit, erst macht er seine, der hat ja auch so einen Disc-Launcher dann gehabt, wo er dann auf dem Rücken dann irgendwelche Sachen rausgeschossen hat und jetzt macht er seinen Dash-Angriff, wo er so nach vorne sprintet und das war dann so, okay, ja, ist ein Bosskampf, habe ich verstanden, aber an manchen Stellen würde ich mir dann vielleicht fürs fertige Spiel auch mal wünschen, dass es dann noch größere Gegner gibt, wo du dich halt einfach so ganz klein und fast nichts ausrichten können fühlst und dann erstmal überlegen musst, wie kriege ich das denn jetzt mal hin, dass ich das überhaupt zum Stehen bekomme. Und da kommen ja dann diese Seile, die du so reinschießt und damit am Boden fixierst, das Viech und so. Ja.
Also so wie das jetzt, ich traue das denen zu, dass sie das einfach in der Hinterhand noch haben. Also das würde optisch auch perfekt zu dieser Welt passen, dass du an solchen Dinosauriern, Viechern hochkraxelst. Mhm. Weißt du, so einen riesenlangen Hals und du musst dann irgendwie so plattformartig da hoch und oben irgendwie im Kopf was reinjagen, kann ich mir gut vorstellen, dass das noch gezeigt wird.
Ich hoffe's.
Gut, Bloodborne, The Old Hunters wurde nochmal gezeigt, war ja auch schon bekannt, dass da ein DLC kommt. Konkreter Termin war auch schon klar, 24. November. Können wir, glaube ich, überspringen, weil es keine große neue Ankündigung. Fans kaufen sofort, alle anderen spielen Probe. Drive Club Bikes war dann, glaube ich, einer der Überraschungsmomente. Es gab schon Gerüchte ein paar Stunden vorher, weil irgendwie so ein USK-Rating oder PEGI-Rating geleakt worden ist. Aber die Überraschung war eben Drive Club Bikes. Es kommen Motorräder, war jetzt nicht mega überraschend, aber zumindest neu. Und es ist sofort nach der PK verfügbar. Das war so der Fallout-Shelter-Moment der Sony-PK.
Das war echt ganz cool, dass sie das so gemacht haben. Ja, freue ich mich tatsächlich jetzt drauf, weil Bikes halt, also Motorräder, ich finde, Motorräder haben auch mal wieder ein gutes Spiel verdient. Die werden leider sehr stiefmütterlich behandelt. Gerade bei Autos ist ja so das Arms Race. Jeder versucht, das geilste Autospiel auf seiner Plattform zu haben. Und das ist ja auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie bei FIFA und PES, habe ich das Gefühl. Ne? Diese Autospiele, die befruchten sich alle gegenseitig und eins wird dann besser als das andere. Da muss man auch schon sagen, dass es grafisch und spielerisch so das letzte Forza natürlich auch schon ein Meilenstein war. Und deswegen ärgert es mich dann halt immer, dass Motorräder eigentlich so vergessen sind. Weil es ist ja eigentlich die Königsklasse der Kfz. Ich habe ja Autos als die Brettspiele unter den Fortbewegungsmitteln bezeichnet auf Twitter. Hat aber niemand so richtig verstanden.
Alle so, warum? Macht super viel Spaß und es gibt und ist total gesellig und so. Weiß auch nicht. Aber cool finde ich halt, dass es sofort verfügbar ist. Kostet, glaube ich, irgendwie 15 Euro im PSN Store. Kann man direkt runterladen, habe ich auch schon geguckt. Und auch cool, es kommt als Standalone, wenn du Drive Club nicht hast.
Wollte ich gerade sagen, also für ein 20 kriegst du es quasi auch als Standalone, wenn du jetzt sagst, Drive Club habe ich nicht und ich interessiere mich aber für die Bikes. Oder du sagst halt, für 15 Euro ist es halt im Prinzip ein DLC. Mhm. Ich weiß nicht, ob der auch an der, also muss er ja im Grunde, aber an der Fahrmechanik und so, was dann da viel geändert wird, aber im Grunde ist es halt eigentlich nur ein neues Fahrzeugpaket, was du dir runterlädst. Also so spektakulär ist es dann eigentlich gar nicht, sondern eher nur so eine Erweiterung für Drive Club.
Hast du es direkt schon runtergeladen?
Nee, noch nicht gestern Abend.
Aber wenn es gut ist, werden wir eine Folge zu machen,
denke ich. Ja, ich werde auch wenn es schlecht ist, werde ich eine Folge machen, weil es halt Motorräder sind.
Gut. Ich mag Motorräder ja immer nicht in Rennspielen. Hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt, die fühlen sich immer nicht so richtig. Also bei Autos wird ja immer so das Driften und alles irgendwie so hochgedreht, dass man es möglichst authentisch hat oder eben möglichst arcadig. Und ich finde, Motorräder fahren sich immer viel zu arcadig im Vergleich dafür. Aber das haben wir ja, das können wir in der Folge dann besprechen, ob die das besser machen. Ein Highlight, über das jetzt Micha total abnerden würde, war für ihn, sage ich jetzt einfach mal so, in Abwesenheit Gravity Rush 2. Ich weiß, dass er sich sehr darauf freut. Gravity Rush war ein kleiner, unbekannter, leider viel zu unbekannter Titel für die PS Vita, der richtig, richtig gut war. So ein 3D-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, weil man eben die Gravität beeinflusst als Hauptcharakterin und
Schwerkraft auch genannt im Deutschen.
Die Gravität, habe ich Gravität gesagt. Die Schwerkraft beeinflussen kann und damit eben allerlei Sachen machen kann, die man sonst in so 3D-Action-Spielen irgendwie nicht macht. War sehr verwirrend zu spielen auch, war ein bisschen hakelige Steuerung. Aber Gravity Rush 2 wurde gezeigt und sah sehr vielversprechend aus. Also es wird jetzt auch für die PS4 gemacht. Das heißt, man wird vielleicht ein bisschen bessere Übersicht haben als auf dem kleinen Vita-Display. Und das Spiel hat es auf jeden Fall verdient. Ich glaube, Gravity Rush selber wird auch nochmal remaked. Oder ist Gravity Rush 2 das Remake vom ersten? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Nein, es ist tatsächlich so, dass der erste Teil nochmal für die PS4 geremaked wird. Mhm. Und Gravity Rush 2 ist dann ein neues Spiel, die Fortsetzung. Aber ich glaube, die haben entweder selber oder Sony hat ihnen das nahegelegt und hat gesagt, du, also bei aller Liebe, aber die Vita ist vielleicht doch nicht die richtige Plattform für so ein Spiel. Das war halt auch sehr ambitioniert auf der Vita, weil das hatte dann schon große Levelbereiche. Es war jetzt nicht irgendwie Open World, aber halt so diese, wie man das halt kennt bei so japanischen Spielen, bei japanischen Rollenspielen, dass du so große Bereiche hast, in denen du rumläufst und dort Quests annimmst und dann hast du immer so Übergänge zu neuen Bereichen. Und dann lädt das Level halt ganz kurz und dann hast du wieder irgendwie großen Teil von der Stadt und so. Deswegen war das schon echt anspruchsvoll auf der Vita. Und das hast du leider an manchen Stellen auch gemerkt. Mhm. Und ich fand gerade mit diesem Drehen der Schwerkraft, ich habe da sehr oft auf dem kleinen Display einfach die Übersicht verloren, wusste dann gar nicht mehr, was wo ist. Deswegen habe ich das auch nicht länger als 2-3 Stunden durchgehalten.
Ja, man hat sich irgendwann reingefuchst, aber der Einstieg war schon relativ schwer. Deswegen kann es eigentlich nur besser werden auf der PS4. Und es sah schön aus. Also die Sachen, die
ich das glaube ich auch. Es sah ja auch auf der Vita schön aus, weil es hat ja dann doch diesen Aquarell-Zeichenstil und was Micha ja auch schon gesagt hat, diesen Ghibli-Ton, nenne ich es jetzt mal. Also sowohl was die Musik angeht, aber auch was die Charaktere angeht und so. Also ich glaube, für Leute, die so Ghibli und Japan-Zeugs mögen, wird das ein Fest. Und es ist jetzt, glaube ich, auch ganz schön, dass die das dann halt, wenn sie keine Vita hatten, jetzt mal nachholen können und möglicherweise auch einfach in schönere Auflösung. Und das gehört auch einfach auf den großen Bildschirm.
Ja, für Fans von Gravität.
Genau, ja. Eine gravierende Ankündigung.
Genau. Und du hast gerade schon gesagt, also Sony hat ja auch per Pressemitteilung neulich bekannt gegeben, dass die Vita eben nicht mehr im Fokus steht und nicht mehr wirklich unterstützt wird. Leider hat man auf der PK auch dann jetzt sehr deutlich gemerkt. Also es wurde ja nicht mal erwähnt, irgendwie, dass es mal ein Vita-Spiel war.
Ich habe, als du das dann irgendwie, du hast es dann mal irgendwie in unserer Chatgruppe geschrieben und dann habe ich geschrieben, aha, ist die News von 2013 oder was? Weil, also Sony hat doch, jetzt seit 2-3 Jahren nichts mehr gemacht für die Vita. Also ich fand, das war jetzt nur noch mal die formale Ankündigung so, ja, es gibt keine First-Party-Titel mehr für die Vita, aber überrascht hat es jetzt, glaube ich, niemanden mehr, weil da war nichts angekündigt und es stand auch jetzt nicht zu erwarten, dass da groß was kommt. Deswegen, ja gut, es ist natürlich dann immer noch mal so ein Zeichen dafür, jetzt haben sie es auch selber aufgegeben.
Schade, sehr schade, war ein schönes Gerät.
Ich kann es ja auch immer noch benutzen.
Es kommt ja auch immer noch. Ich mache mir halt nur Sorgen, dadurch, dass es eben kein Erfolg war, wird halt der Handheld-Markt einfach schwierig für Nintendo, weil die sich dann halt zurücklehnen können. Also das tut dem 3DS ja auch gut, wenn die Vita stärker wäre. Naja, gut, aber mal gespannt. Uncharted 4 gab es eigentlich nur Multiplayer zu sehen, nur in Anführungsstrichen. Ich weiß, der ist sehr beliebt. Ich habe den nie groß gespielt oder gefeiert. Ich glaube, die neue Ankündigung war jetzt, dass man mit den bekannten Charakteren spielt. Also es war so ein Zusammenschnitt-Trailer, wo man eben gesehen hat, wie die ganzen Hauptdarsteller und Nebendarsteller aus der Story auch im Multiplayer rumgerannt sind, sich geheilt haben, Medpacks zugeworfen haben, rumgeklettert sind und so weiter. Sah nett aus, aber reizt mich jetzt einfach nicht groß, dieser Multiplayer. Also weiß nicht, was ich da groß zu sagen soll.
Ist der beliebt?
Ja, also ich glaube, es spielen immer noch Leute jetzt heutzutage Uncharted 2 Multiplayer. Habe ich neulich mal irgendwo gelesen. Also der war wirklich zu PlayStation 3 Zeiten war der richtig, richtig groß.
Echt?
Das, hat mich aber auch nie groß berührt, ja.
Habe ich jetzt irgendwie nie so wahrgenommen, dass der beliebt gewesen wäre und auch, dass der in der HD Collection gleich ganz rausgeschnitten wurde.
Aber genau das war, das habe ich nämlich auch in einem Interview gelesen, dass sie den absichtlich da rausgelassen haben, weil sie eben die Zielgruppe, die das immer noch spielt, die wollten sie jetzt nicht zerteilen. Hat er dann als Argument gesagt, weil er gesagt hat, die spielen immer noch auf der PS3 den Multiplayer. Wenn wir den jetzt auf die PS4 holen, Cross-Plattform geht nicht und wir wollen die Community nicht zerreißen. War natürlich vielleicht auch nur einfach eine faule Ausrede, aber heißt zumindest, dass es dort noch aktive Spieler gibt.
Ja. Also ich bezweifle das sehr. Falls irgendjemand kennt, dessen Onkel jemanden kennt, der Uncharted wegen des Multiplayers spielt, dann soll er sich doch mal melden bei uns.
Ja. Yeah. In den Kommentaren. Däumchen wäre ein Träumchen. Dreams. Da würde Micha jetzt wahrscheinlich auch total abgehen. Der Micha liegt noch im Bett und träumt. Wahrscheinlich genau von diesem Spiel. Das neue Projekt von Media Molecule, also Little Big Planet. Und Dingenskirchen, wie hieß es letzte?
Tearaway.
Tearaway, danke. Geht nochmal wieder so ein bisschen einen Schritt zurück, würde ich sagen. Und Media Molecule haben wir ja schon mal dafür, oder Sony haben wir ja schon mal dafür gelobt, dass sie Media Molecule quasi diese Freiheiten ermöglichen, auch mal Sachen auszuprobieren, die nicht unbedingt zu einem typischen Spiel erweitert werden müssen. Und ich glaube, so ist auch Dreams entstanden, dass sie einfach überlegt haben, was kann man mit diesem Controller noch machen, was kann man irgendwie multiplayer-technisch noch machen, wo quasi so dieses Create und Share und Play, was ja so ihre Maxime ist, nochmal von der anderen Seite irgendwie angehen und beleuchten wird. Und es wurde zumindest jetzt mal klarer, in welche Richtung Dreams geht. Auf der Gamescom war das ja so, oder auf der E3 wurde es ja das ja nicht so richtig deutlich, was daraus jetzt für ein Spiel entstehen soll.
Ich fand's auch jetzt immer noch nicht richtig deutlich. Also das sah zwar alles irgendwie so ganz nett und ganz ulkig und tatsächlich auch so ein bisschen verträumt aus.
So wie du?
Ja. Punkt. Aber ich fand irgendwie so genau, was das eigentlich für ein Spiel werden soll, habe ich dann immer noch nicht verstanden. So, das wissen sie auch selber, das hat ja auch der Entwickler gesagt, als er auf der Bühne stand, so dieses, hey, das ist total schwer, dieses Spiel irgendwie in kurzer Zeit zu präsentieren und auch nochmal in kurzer Zeit runterzubrechen, was das ist. Ist aber, glaube ich, auch so ein Spiel, das wird auch bis zum Release nicht schaffen, mir zu erklären, wie es eigentlich funktioniert. Und das muss man aber auch, glaube ich, dann einfach mal selber spielen, um zu verstehen, was man da macht. Weil sie können einem da immer was Tolles zeigen und können dann sagen, ja, guck mal hier, das hat der alles irgendwie innerhalb von einer halben Stunde zusammengebaut. Und ja, ist das so? Keine Ahnung, kann ich nicht überprüfen. Deswegen, glaube ich, ist das so ein Kreativbaukasten, der dann erst sein Potenzial zum Release zeigen wird oder nicht.
Ja, genau. Aber es wurde zumindest deutlicher, dass es eben nicht nur einfach ein Experiment ist, sondern du kannst mit einem Charakter in bestimmten Leveln, die du runterlädst, Dinge machen und die dort auch quasi spielerische Elemente haben. Er hat ein Schalterrätsel zum Beispiel irgendwie für andere Leute implementieren. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, waren das quasi immer so, du baust eine Tür, wo es reingeht und du baust eine Tür, wo es rausgeht. Und ich habe es jetzt so interpretiert, dass man quasi, wenn man einfach nur spielen möchte, dann tauchst du in Träume, in Level ein von anderen Leuten. Und dadurch, dass es ja in so eine Traumwelt passiert, weißt du nie, was jetzt nach der nächsten Tür kommt. Und du wirst in zufällige Sachen reingeschmissen. Und dort kannst du eben Sachen manipulieren, je nachdem, wie stark der Erbauer dir das zulässt. Also entweder ist es halt eine freie Geschichte und du kannst auch selber noch Sachen verändern und bauen. Oder es ist halt eher so ein spielerisches Ding, wo man sagt, du musst die richtige Stelle finden, um was zu editieren. Also die zwei Welten haben sie ja gezeigt. In dem einen konnte er selber Bäume pflanzen, in dem anderen war das gesperrt. Und da musste er dann eben rausfinden, wie man aus dieser Tür wieder rauskommt. So. Und ich glaube, das wird sehr stark davon einfach leben, so sich treiben zu lassen und diese Welten, die andere User gebaut haben, irgendwie einfach erleben zu wollen, sich gegenseitig da zu treffen, Blödsinn zu machen. Also es wird, glaube ich, sehr einladend sein, so Sachen zu machen für die Leute, die sowieso so Level-Editoren lieben und da irgendwie auch in Trials irgendwie dann Arcade-Automaten bauen, weißt du? Also für diese Zielgruppe wird das, glaube ich, der Hammer. Ja. Für mich weiß ich nicht. Also spielen werde ich es, glaube ich, nicht. Also ich werde es vielleicht mal angucken, aber mich reizt es so gar nicht, da irgendwie in so noch wirrere Sachen einzutauchen, die irgendwelche User fabriziert haben, weil ich glaube, da wird auch mega viel Müll und unfertiger Halbmist irgendwie bei rumkommen. Mal gucken.
Das ist tatsächlich dann die Frage, wie wird dieser User-Created Content dann aussortiert? Also ja. Ich fand, da, bei dem Volume, da haben sie eine ganz coole Möglichkeit gefunden, dass es da nämlich so kuratierte Bereiche gab, wo du sagst, okay, die Levels sind wirklich von den Machern empfohlen und geprüft und da kannst du davon ausgehen, dass du da was ordentlich spielst. Vielleicht sowas, aber keine Ahnung, das ist jetzt Spekulation.
Ja, so wie so Playlisten, gell? Dass du quasi
ja, genau.
Hier so empfohlene Playlist wo dann vielleicht auch ein paar Traumlevel aneinander hängen, die irgendwie thematisch zusammenpassen und so. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das mit so Playlisten funktioniert. Aber es sah optisch sehr schön aus. Also diesen fluffy Traumlook, den kriegen sie komplett hin. Und was ich auch sehr schön fand, diese Bewegungen sahen so natürlich aus, wie dann dieser Teddybär-Kopf dann immer so um die Ecke gelinst hat durch diese Six Axis. Also es war das erste Mal, dass es irgendwie gut genutzt wurde, hatte ich so das Gefühl. Dieses Kippen vom Controller hat da total gut gepasst. Mhm. Weiß nicht, ob man das dann groß nutzt, aber es sah zumindest sehr natürlich aus, wie er sich da umgeguckt hat. Genau, dann kam der große PlayStation VR-Block. Hardware-technisch gab es nichts Neues, es gab leider auch kein Datum. Es wurden einfach nur ein paar Projekte vorgestellt, die für VR kommen und umgesetzt werden und auch exklusiv sind.
Und es gibt schon die Montage People Pretending to Be in VR, ja. Weil sie hatten in jedem Trailer so einen Zusammenschnitt, wo halt Leute so, die hatten dann so blaue Leuchtdinger vor dem Kopf und es sah halt so aus, als ob die diese Brille aufhaben, aber die war halt dann so nur so stilisiert, so durchsichtig vor ihr Gesicht transparent dargestellt und die waren natürlich alle voll begeistert und Das sieht sehr witzig aus, wenn man das ohne die eigentlichen Spielszenen dann sieht.
Aber es war eine gute Marketinglösung, fand ich, darzustellen, so immer so Spielszene und dann immer wieder so in Erinnerung zu rufen, das ist VR, schau, wir zeigen dir aber nicht irgendwie jemand, der blöd mit einer Brille vorm Kopf hängt, sondern sie haben es dadurch ja geschafft, als PR-Sprech jetzt die Emotionen rüberzubringen, wenn Leute so eine Brille aufhaben. Also die Idee, das mit so einem blauen Leuchtkreis zu lösen, fand ich zumindest optisch clever gelöst. Natürlich ist es albern, aber es ist halt Marketing. Aber das hat funktioniert, weil es sieht besser aus, als wenn die Leute immer mit dieser Brille rumfuchteln.
Absolut. Du hast dann auch diesen Iron Man-Look. Genau. Halt dann wirklich wie im Film so, du siehst halt dann sein Gesicht in der Nahaufnahme und vor siehst, wie da sein Gesicht von diesen ganzen Anzeigen angeleuchtet wird und so. Ja. Also dabei haben sie sich ja ideenmäßig zumindest bedient. Und war jetzt natürlich besser, als einfach irgendwie Leute zu zeigen, die so ein bisschen trottelig mit dieser Brille da irgendwie rumgucken. Das hat dann schon besser funktioniert.
Hatte ich das angesprochen? Der Micha war so ein bisschen underwhelmed. Ich war total begeistert.
Ich war so in der Mitte wahrscheinlich. Also ich war jetzt nicht so vollkommen begeistert. Ich habe aber schon gesehen, dass da coole Sachen dabei waren. Also dieser Riggs, dieser Arena-Shooter, den fand ich jetzt eher ein bisschen langweilig.
Gerade das fand ich geil. Ich träume ja immer davon, endlich als Harry Potter auf den Besen dieses Rugby-artige Besen Quidditch zu spielen. Da träume ich ja davon, weil das wird mit VR richtig super, ein Quidditch-Simulator. Und Riggs geht ja schon sehr stark in diese Richtung. Man sitzt quasi in so kleinen Mechs, die so offen sind, so Sport-Mechs nenne ich jetzt mal. Das ganze Ding hatte auch so eine E-Sport-Charakter. Also nicht E-Sport, sondern Mech-Sport nenne ich es jetzt mal. Also man war in Dubai und da war ein Stadion aufgebaut und man hatte auch, was stand drauf? Nicht Volkswagen stand auf diesen Mechs, sondern Volksflug oder sowas.
Hast du's gesehen? Das sah komisch aus, ja.
Der Volksmech. Und die Leute saßen in diesen Ding und es war auch wie so ein Sport-Event aufgebaut und es gab unterschiedliche Klassen, wie eben bei Quidditch. Der eine war die Bodentruppe, der irgendwie verteidigt, der andere ist rumgeflogen, hieß irgendwie Crowd Control und hat versucht von oben dann Schüsse zu verteilen und der andere war dann quasi der den goldenen Snitch fängt oder wie heißt der Ball, der Lederball?
Keine Ahnung.
Quabble oder irgendwie sowas. Und der hat den dann in der Mitte ins Tor verfrachtet und dann gab es auch so einen Live-Kommentator. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das mit VR total Bock macht. Also so ein Multiplayer-Arena-sportartiges Spiel stelle ich mir jetzt vor, wie, ich hab's heute mit Namen, gell? Wie heißt dieses Autospiel gerade? Sag mal, was ist denn los heute?
Rocket League.
Rocket League, danke. Ich komme heute mit Namen nicht zurück. Rocket League in VR mit kleinen Mechs.
Das sah mir aber im Trailer ein bisschen zu rasant aus. Ich befürchte, dass die Hälfte der Leute da aussteigt und dass denen schlecht wird. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung. Deswegen.
Ja. Wenn es gut umgesetzt wird, könnte das aber so einen Rocket League-Effekt haben.
Ja. Until Dawn, Rush of Blood, wird quasi ein Spin-off von Until Dawn, was aber exklusiv für PlayStation VR rauskommt.
Wird halt also ein Horrorspiel on Rails. Also ich glaube, es wird eher so ein kleines Experiment und kein großes Spiel. Ich könnte mir vorstellen, das liegt halt einfach vielleicht so bei der PlayStation VR dabei, damit man irgendwie einen Namen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großes Spiel werden wird, wenn man, es wird eine Achterbahnfahrt, also wirklich auf Schienen, weil man ja immer das Problem hat mit VR, mit Körperlichkeit und Bewegen und so. Das ja. heißt, man fährt durch eine Albtraumwelt, die, denke ich mal, so wie es aussah aus den ersten Bildern, einfach im Kopf eines der Hauptdarsteller stattfindet. So sah es für mich aus. Die halt dann quasi diese Elemente, die man aus Until Dawn kennt, also so dieses plötzliche Erschrecken, diese Schockmomente und auch dieser Bösewicht, den hat man ja auch gesehen, aber es sah alles so übertrieben aus, dass es halt wie ein Albtraum wirkt. Mhm. Und das, denke ich, wird ganz gut funktionieren. Er hat auch in diesem kleinen Entwicklervideo hat er dann auch gesagt, ja, Until Dawn lebt ja einfach von diesen Entscheidungen und welcher Charakter wie überlebt und so weiter. So ganz wird's nicht werden, also es wird nicht so dieses arg Verzweigte haben, aber man wird trotzdem an manchen Stellen Entscheidungsmöglichkeiten haben, um halt quasi diese Achterbahnfahrt dann nochmal irgendwie anders zu erleben. Also ich glaube, es wird eher ein kleines Projekt.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, so ein 20-Euro-Ding oder wird beigelegt. Crytek war auf der Bühne dann und hat Robinson The Journey gezeigt. Auch wieder Dinosaurier, aber so ein bisschen eher an Portal angelehnt, gell?
Ja, ich habe das ja schon mal als Oculus-Demo gesehen. Da hieß es aber, glaube ich, noch nicht Robinson the Journey, sondern ich weiß gar nicht, wie es da hieß. Aber da war es halt auch immer so eine Tech-Demo, wo sie halt sagen, so guck mal, so schaut die Cry-Engine dann aus im Oculus.
War das das, wo man diese Steilwand hochklettert?
Nee, da sitzt du einfach in so einem Käfig und schaust dich halt so um. Mhm. Du kannst auch nicht laufen, sondern du guckst einfach nur und dann kommt halt so ein fetter T-Rex und schaut dich halt so an und kommt so ganz nah an dich ran. Mhm. Du kannst da nichts spielen, sondern es war einfach nur, um mal zu zeigen, wie so die Cry-Engine mit VR harmoniert.
Ja.
Und daraus haben sie jetzt scheinbar ein Spiel gemacht und es gibt einen Dinkelbot, was mich sehr gefreut hat. Nee, es gibt halt tatsächlich wie in Destiny. Ja, wie in Destiny oder wie halt auch in Portal so einen schwebenden Roboter, der so in der
Roboterauge.
Luft ist. Ja, genau. Ja, und mit dir redet und wie gesagt, meine größte Hoffnung, dass das Peter Dinklage spricht.
Genau, was mir nicht klar wurde, also es sah beeindruckend schön aus, wobei ist natürlich schwer zu zeigen. Wenn du die Brille aufhast, ist die Auflösung noch natürlich auch eine ganz andere. Ich habe aber, wie gesagt, diese Crytek Engine auch schon mal in VR gesehen. Da ist man so eine Steilwand hochgeklettert und das war sehr beeindruckend. Also es sah super, super gut aus. Ich glaube, die Cry Engine wird VR auf jeden Fall deutlich befeuern und steht ja dann auch anderen Entwicklern zur Verfügung. Und nicht klar wurde mir, wie man sich bewegt bei diesem The Journey. Wird das dann selbst ablaufend oder wie bewegt man sich? Oder ganz normal klassisch mit dem Controller? Weil die zwei Tech-Demos, die wir gesehen haben, da saß man ja auch quasi in einer, bei mir war das so eine Kletter, also so eine Kabine, in der man saß, die man eben so gesteuert hat, hoch, runter. Mhm. Und bei dir saß man fix. In dem Trailer wurde nicht klar, dass man irgendwie in einem Gefährt sitzt oder so. Man hat Hände gesehen, die sich bewegen.
Ja, das ist tatsächlich immer noch eins der großen Probleme. Wie bringt man Bewegung in VR rüber? Und ohne, dass den Leuten da schlecht wird. Also, weil klar kannst du halt einen Controller in die Hand nehmen und dich halt irgendwie vor und zurück bewegen damit. Aber dann hast du diesen Klassiker, dass du halt dich bewegst in der Welt, aber dein Körper mehr oder weniger in der realen Welt still sitzt. Und dann hast du diese Diskrepanz zwischen Bewegung und das, was du siehst, was du in deinem Kopf verarbeitest. Und dann wird halt schnell die Übelkeit dich übermannen.
Bin gespannt, wie sie das lösen, ja.
Ja, ich fand es ja auch ganz cool, dass Crytek, von denen hat man jetzt irgendwie lange nichts mehr gehört, seit Rise war da eigentlich Ruhe, ne?
Mhm, relativ.
Schade. Ja. Und dass die zumindest sich mal irgendwie zurückgemeldet haben, fand ich ganz cool. Wäre halt cooler gewesen, wenn sie ein fettes, großes Spiel angekündigt hätten und jetzt nicht nur so, ja, wir machen da auch was für VR, aber so genau hat man nicht erkannt, was es eigentlich ist.
Ja, aber es ist halt eine Technikfirma, also die Engine ist, glaube ich, schon die primäre Einnahmequelle. Mhm. Also von daher macht es ja Sinn, dass die jetzt gerade investieren in VR. Und ich glaube, es tut VR auch gut, wenn es da mehrere gute Engines gibt.
Ja, das haben sie ja auch irgendwie gesagt, dass irgendwie allein 100 Studios arbeiten jetzt schon an VR-Sachen. Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen dieser Sinn von solchen Präsentationen dann, dass sie da immer so, ja, da passiert total viel und wir machen da was und so, weil ich glaube, aktuell sind da alle immer noch so ein bisschen mit so einem Fragezeichen im Gesicht, dass man das, wenn man das ausprobiert, dann sagt man sich bei der Brille schon immer, boah, ist das geil und das ist ja wirklich cool. Aber man fragt sich dann schon, okay, aber das war jetzt ja nur eine Tech-Demo, so was, mhm. was kommt dann da spielerisch wirklich bei rum und lohnt sich das dann? Will ich das dann wirklich spielen zum Release? Und da haben sie momentan immer noch so ein bisschen das Problem, dass sie da halt nicht viel mehr sagen können, außer ja, da arbeiten voll viele dran. Aber es gibt halt da doch noch keine handfesten Spielkonzepte, finde ich.
Ja, eine coole Idee war aber auch, apropos Bewegung in VR, es gibt doch jetzt gerade diesen Kinofilm The Walk, der diesen Typen thematisiert, der über die zwei World Trade Center ein Seil gespannt hat und da drüber gelaufen ist, illegal. Habe ich mal als Doku gesehen, nachts auf Arte, sehr zu empfehlen, die Dokumentation. Und das wird jetzt eben auch als Hollywood-Film umgesetzt. Und passend dazu haben sie so eine PR-Aktion-Gimmick gemacht, hat man gesehen. So Ausschnitte, wo du quasi selber mit VR, mit der PlayStation VR auf dem Kopf, auf dem Boden liegt eine Schnur, so dass du das Gefühl hast, du läufst wirklich, du balancierst auf einem Seil, und in der VR siehst du aber, wie du oben halt am World Trade Center stehst und in, weiß nicht wie hoch die waren, Höhe, schwindelerregende Höhe, und dann kommt noch so ein bisschen so ein Wind dazu. Das fühlt sich bestimmt sehr geil an. Also die Leute sind dann auch wirklich schreiend irgendwie von diesem Seil gefallen, was ja nicht mal irgendwie einen Zentimeter hoch liegt. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn man das irgendwo ausprobieren kann.
Ja, aber nichts für Leute mit Ansätzen Höhenangst. Von Höhenangst, weil das, glaube ich, da
oder gerade deswegen zum Heilen. Ich glaube auch, dass das gut funktioniert.
Schocktherapie.
Also ja, so wie man halt bei Spinnenphobie ja irgendwie auch quasi lernt, mit Spinnen sich anzunähern, könnte sowas, also VR könnte auch für Phobien, glaube ich, gut funktionieren. Aber gut, ein anderes Thema. Ja. Aber wird aber, glaube ich, cool. Kein richtiges Spiel, oder? Wird nicht veröffentlicht.
Das glaube ich. Nee, das so war, glaube ich, tatsächlich einfach nur mal auch zu zeigen, so, das meine, der Film ist ja von Sony Pictures, und deswegen war das einfach, um mal zu zeigen, so, hey, da passiert auch noch was anderes, und andere Firmenabteilungen von Sony schauen sich das auch mal an und überlegen sich, was man damit machen kann. Also es ist nicht nur Games, sondern man kann da halt auch andere Sachen mitmachen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das in den Kinosälen aufbauen. So als PR-Stand für The Walk und dann eben passend zu Sony VR.
Ja, das, was sie da gezeigt haben, war ja auch von irgendeiner Messe oder so, genau. Das hast du ja gesehen. Das haben sie dann wahrscheinlich irgendeine Filmmesse vielleicht oder so, IFA oder so. Wenn du da halt sowas aufbaust, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Ja.
Genau. Tekken 7 für VR haben wir schon erwähnt, gab es aber nichts zu sehen. Und dann ein weiteres, eine große Ankündigung, wo alle schon im Saal geraunt haben, dann wirklich mal, als dann das Gran Turismo-Logo kam und der Erfinder, nenne ich ihn jetzt mal, auf die Bühne kam. Er hat dann aber gleichzeitig wieder erstmal alle Hoffnungen im Keim erstickt. Es ist nämlich kein Gran Turismo 7 angekündigt worden, sondern nur in Anführungsstrichen GT Sport, also Gran Turismo Sport, aber Gran Turismo nicht ausgeschrieben. Und es wird, hast du es ganz verstanden? Ich habe so verstanden, es wird quasi ein Online-Rennspiel werden, wo man innerhalb eines Jahres eine Saison begleitet und fährt, was sehr stark in Zusammenarbeit mit der IFA oder wie FIA, mit dem Rennverband funktioniert. Und am Ende gibt es dann wirklich auch am Ende der Saison Sieger, die dann Pokale gewinnen und Preisgelder und so weiter. Also es wird eher ein Online-Rennspiel, wo du entweder für dein Land fährst oder für deine Lieblingsautomarke.
Ja, also ich habe dieses Spiel zu 100% verstanden. Da fahren Autos im Kreis.
Okay, ich bin falsch ein Ansprechpartner.
Nein, also ich weiß jetzt auch nicht, warum die Leute so enttäuscht waren, dass es jetzt kein Gran Turismo 7 ist, weil vielleicht ist das halt einfach ein Reboot, dass sie halt jetzt auch einfach mal sagen, so, ey, das ganze Ding mal wieder ein bisschen entschlackt, weil der letzte Teil war schon einfach, da waren zu viele Autos drin und es war irgendwie gar kein Spiel mehr, sondern einfach nur so ein Simulationskasten mit 50.000 Autos. Und ich glaube, jetzt haben sie sich mal überlegt, so, hey, wie können wir da wieder ein bisschen für Motivation sorgen? Also nicht nur Auto freischalten. Und da kann doch so ein Online-Modus, wo du halt sagst, hey, keine Ahnung, ich will unbedingt versuchen, den Daimler, oder wie sagt ihr, mal irgendwie wieder von nach vorne, ich fahre für meine Lieblingsautomarke und also so ein bisschen, wie das ja auch andere Spiele machen, ich glaube, war das in Rainbow Six oder was, wo es mal so diese Nationenwertung gab und nee, das irgendein Add-on war das, wo du halt dann quasi eine der Spezialeinheiten der Länder ausgewählt hast und hast immer so eine Zusammenfassung gesehen, welche Spezialeinheit am besten
ja, ich glaube auch, dass es gut funktioniert. So. Also halt für Leute, die das sowieso viel spielen, ist so ein Meisterschaftsmodus natürlich dann super, aber ich glaube, das ist das ganze Spiel. Also es wird quasi nur so ein Standalone Online-Meisterschaft-Ding werden. Aber wenn die Engine gut ist, dann ist es ja schon mal wie so eine Vorbereitung. Also, ja, ich glaube, es wird für sich so existieren und sicherlich auch seine Zielgruppe finden. So E-Sport-artig.
Dann Year of the Steinzeit.
Yeah. News. Steinzeit ist the New Black auf jeden Fall, ja.
Michel Ancel.
Ja.
Der hat Wild eigentlich nicht vorgestellt, weil man hatte ja die Ankündigung schon gesehen. Ich hatte aber auch wieder vergessen, dass es kommt. Mhm. Und ja, fand ich eigentlich ganz spannend, weil es war halt zwar Steinzeit-Setting, aber halt so Open-World-Exploration und man spielt so einen Schamanen, der in verschiedene Tiere schlüpfen kann und dann steuerst du die quasi auch. Und also es war noch alles so ein bisschen kryptisch, sah aber auf jeden Fall spannend aus. Und
ja, so also es war deutlich weniger kryptisch als bisher. Also es war, man hat ja zumindest mal konkret gesehen, dass man als Schamane in verschiedene Tiere dann sich, verwandeln ist ja nicht, beschwören kann, oder? So, er war ja trotzdem noch da. Und das heißt, du kannst sie dann beschwören und du kannst dann als Adler rumfliegen, um zum Beispiel jetzt eine besondere Schlange irgendwo zu jagen und zu finden, die du halt brauchst, weil der Adler dann halt eben auch diese Spezialfähigkeit hat, um die zu orten. Dann kannst du daraus irgendwie einen Gift brauen und so weiter. Dann hat er irgendwie einen Bären beschworen und so eine riesen Schlangenfrau. Sah toll aus. Also ich glaube, es wird, ja, sah halt so nach Open World aus, oder? So ein bisschen, wo du halt
ja, irgendwie bestimmte gesagt,
Dinge machst.
Also auch so Open World Exploration. Weil an einer Stelle zoomte auch die Kamera so ein bisschen raus und hat er gesagt, also er hat nicht gesagt, wenn da am Horizont ein Berg ist, dann könnte er da hinlaufen, aber fast hätte er es gesagt.
Fast hätte er es gesagt, ja. Und es, so sah es aber auch aus. Aber ja, ich hoffe mal, er verliert sich nicht so da drin irgendwie in dieser, was man da alles Tolles machen kann und dann vergisst dann so ein bisschen die Lebendigkeit, weißt du, ich meine? Also, dass man dann da rumläuft und halt einfach nichts zu tun hat und dann halt als Adler rumfliegt. Also, mal gucken. Aber sah auf jeden Fall vielversprechend aus.
Hast du das, ist das von Sony oder ist das noch Ubisoft?
Ist das schon Ubisoft? Ist das
nee, aber ich überlege halt gerade, weil der war ja mal bei Ubisoft zuletzt.
Das ist viel zumindest nicht der Name Ubisoft.
Gell? Eben, das wundert mich tatsächlich auch, weil ich habe mich auch die ganze PK übergefragt, wo ist denn eigentlich Ubisoft? Weil in Paris, das ist doch den ihr Heimspiel. Mhm. Und Ubisoft als Unternehmen hat ja sicherlich auch nicht ganz großes oder nicht ein ganz kleines Interesse daran, dass diese Paris Games Week da groß wird, weil sie ja vor ihrer Haustür haben. Und deswegen habe ich da die ganze Zeit mich gefragt, wo sind die denn? Warum tauchen die da nicht auf? Aber deswegen, wenn, dann war Wild das einzige Spiel, was da war. Aber da bin ich mir eben dann nicht mehr sicher, ob das über Ubisoft kommt. Oder
ich habe kein Logo gesehen, nee. Okay. Und Beyond Good and Evil gab es leider nicht. Ich hatte ja schon gehofft, als er auf die Bühne kam, dass das vielleicht die große Überraschung sein könnte. Aber es gab natürlich wieder nichts Neues davon zu sehen. Naja, und mit Wild ist er jetzt ja auch genügend beschäftigt. Ja. Gab's noch was? Ich glaube, es gab noch was, gell? Es gab noch Detroit natürlich. Ha, jetzt hier. Ich
wollte gerade sagen,
die große.
Du machst jetzt einen Witz, oder?
Ich dachte so, ja, hat man ja schon gesagt, aber wir haben ja nur erwähnt. Also, magst du? Der gute David Cage kam auf die Bühne.
Ja, war ganz witzig, weil er halt dann auch irgendwie so, das hat sich auch ein bisschen durch die PK gezogen, dass sie halt öfter mal Franzosen auf die Bühne geholt haben, die dann immer so, ah, bonjour und so. Und dann haben sie aber so, ja, so ein bisschen wie diese Bands, was sie dann mal machen, so, keine Ahnung, bonjour Paris. Und dann jubeln alle. Und dann ist aber auch das Letzte, was sie dann können, an Französisch. Die konnten dann aber Französisch, aber dann haben sie ja dann immer gesagt, so, ja, aber ich muss ja leider trotzdem Englisch reden, weil es eine internationale PK ist. Ja. So, genau, dann gab es Buhrufe. Aber ja, hier David Cage, Quantic Dream, ist ja auch mehr oder weniger ihr Heimspiel gewesen. Also sprich, sie sind da ja auch aus Paris. Und falls man sich noch erinnern kann, es gab damals so eine PS3-Demo über so eine Androidin, die mehr oder weniger durch einen, glaube ich, Programmsystemfehler zum Leben erweckt wird während des Herstellungsprozesses und dann halt so von diesem, aus diesem Roboter-Herstellungsbereich so raussteigt und so. Und es war eher so eine Grafikdemo.
Es war eine Tech-Demo, um zu zeigen, was auf der PS3 in Echtzeit möglich ist. Und es war unfassbar beeindruckend damals. Ich war total hin und weg und ich fand es total traurig, dass es kein Spiel ist. Also es war nach Heavy Rain und es war dann eben, wurde dann auch gesagt, nein, das ist nicht unser neues Spiel, wir haben nur experimentiert und wir haben so eine Art Kurzfilm daraus gemacht. Muss man unbedingt sich angucken, ist großartig. 7 Minuten lang ein total berührender und schöner kleiner Kurzfilm und technisch absolut beeindruckend, wenn man eben überlegt, es ist nicht gerendert, sondern Echtzeit auf der PS3 gewesen. Genau. Mhm. Und daraus wird jetzt eben doch ein Spiel. Ganz toll.
Ja, weil die Leute halt immer gefragt haben, so, hey, wie schaut aus, passiert denn eigentlich, wenn sie aus dieser Fabrik rauskommt und was erlebt sie denn dann da? Und dann hat er, was ich sehr bezeichnend sah, als Satz gesagt, also, ja, das wissen wir eigentlich selber nicht, das haben wir uns selber nicht überlegt. Genau. Dann habe ich mir gedacht, das trifft auf die meisten Quantic Dream Spiele zu, dass ihr euch eigentlich selber nicht überlegt habt, wie es dann ausgehen soll. Das beschreibt schon ganz gut. Ich habe den Hype nicht verstanden. Sicherlich sah der Trailer cool aus, weil du hast dann dieses, sie läuft dann in Detroit rum und dann siehst du da auch so ein bisschen dieses, wie heißt das, Racial Apartheid oder so?
Mechanical
Apartheid. Mechanical Apartheid, was ja auch bei Deus Ex so ein großes Thema ist. Also dieses Androiden, wie menschlich werden die behandelt oder wie nicht? Und dann gibt's halt da irgendwelche Rassenunruhen und so. Und sie ist halt natürlich auch, sie erwartet halt eine tolle Welt, als sie die Fabrik betritt und stellt dann halt fest, dass da alles grausam ist da draußen und die Menschen sich alle gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das sah im Trailer alles super gut aus, aber ich habe mich dann doch gefragt, so ja, wo ist denn da das Spiel? Also man hat doch bisher noch zu wenig gesehen, als dass man eigentlich überhaupt wüsste, was das für ein Spiel wäre, dass man da jetzt schon so krass gehypt sein kann. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nichts gegen David Cage, um Gottes Willen. Ich bin da jetzt keiner, der jetzt irgendwie wegen Beyond da irgendwie nachtragend ist. Heavy Rain fand ich super. Deswegen, Micha hat sich da so ein bisschen beschwert, dass die Leute alle wegen David Cage da wieder rumgehatet haben.
Ja, er ist halt dieser Träumer, der halt Sachen verspricht und halt schon ein paar Mal enttäuscht hat, wie bei Molyneux halt auch. Wird dann halt gerne irgendwie ironisch darüber hergezogen. Ich gehe da immer recht unvoreingenommen. Also ich habe auch Beyond Two Souls unvoreingenommen gesagt, ich hoffe mal, dass es irgendwie gut wird, dass er eine gute Geschichte erzählt, weil ich einfach solche Spiele mag, die sich halt irgendwie auf die Story konzentrieren. David Cage hat es halt nur bis jetzt immer nicht geschafft, ein gutes Ende hinzukriegen. Aber zwischen zum Spielen waren die Geschichten ja meistens auch interessant. Also Beyond Two Souls jetzt mittelmäßig, aber wie du schon gesagt hast, Heavy Rain hat ja während dem Spielen total Spaß gemacht und gefesselt. Mhm. Und aber Android, wo fehlt dir da die Information? Das wird halt ein Quantic Dream Spiel, oder? Es wird halt auch ein storylastiges Spiel, bei der man halt zwischendurch Entscheidungen trifft und Actionsequenzen wahrscheinlich mit Quicktime-Events. Also was anderes wurde jetzt ja nicht gezeigt oder gesagt oder bestätigt. Deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass es in der Tradition der bisherigen Quantic Dream Spiele auch so ein Motion Capture filmartiges Spiel werden wird.
Gehe ich auch von aus, ist auch zu vermuten, aber ja. Ich lasse mich jetzt von einem Render-Trailer, der absolut nichts mit dem Spiel zu tun hat, außer ein bisschen vielleicht das Setting erklärt, lasse ich mir jetzt nicht so wegblasen, dass ich irgendwie 35 Tweets schreiben muss, wie geil das wird.
Nö, muss man ja auch nicht, aber ich freue mich
auf jeden Fall. Haben aber manche gemacht.
Ja, aber ich freue mich trotzdem drauf, weil ich einfach diesen Kurzfilm Kara total toll fand und ich freue mich wahnsinnig, dass er diese Story aufgreift und die Geschichte von Kara erzählt. Und ich mag auch einfach dieses Androiden-Setting, was ja auch bei Star Trek mit Data und so gut funktioniert hat. Wie ist das mit der Menschlichkeit? Und ich mag das einfach total gerne, dieses damit eben auch solche Themen wie Rassismus oder sowas unterzubringen in so ein Science-Fiction-Setting. Und wenn er das halt einigermaßen gut hinkriegt, dann könnte das ein tolles Spiel werden. Also vom Setting her total beeindruckend. Und ich mag auch diese Kleinigkeiten, dass Detroit eben nicht mehr die Motor City ist, wo die ganzen Autofabriken stehen, sondern dass Detroit zur Android City wird. Dass das quasi so der Forge, also die Schmiede der Zukunft ist, wo die ganzen Androiden hergestellt werden. Und man sieht ja auch, wie diese Androiden im Schaufenster stehen, wie die Menschen sich einfach so eine Frau dann einfach kaufen und die Androiden dann zu Wachsoldaten umfunktioniert werden. Und es deutet sich ja auch so eine Revolution an. Also die Androiden drehen sich ja dann auch immer um und schauen Kara an. Und sie sticht ja so ein bisschen raus. Also sie hat es irgendwie auch geschafft, nicht als Android aufzufallen. Und das bietet doch eine gute Grundlage für eine schöne Geschichte.
Ja, das Setting und alles ist ja auch spannend. Der Trailer war ja auch cool. Ich warte halt jetzt nur mal ab.
Man muss auch abwarten. Können wir
uns, glaube ich, einigen.
Ja, absolut.
Ja, und das war's dann auch. Also auch in Anführungsstrichen. Aber im Grunde frage ich mich jetzt nachher schon. Ja, klar, war ein paar nette Ankündigungen dabei. War auch schön, dies und das noch mal zu sehen. Aber hätte man dafür jetzt die PK verschieben müssen? Also ich habe da irgendwie schon erwartet, dass sie irgendeinen Knüller noch haben.
Ja. Und
sei es irgendwie, sie nennen das Datum für VR, sei es, sie haben ein neues PlayStation-Modell, ein kleineres, die erste PlayStation-Slim-Generation, sei es die Preissenkung, das wäre ja schon eine Ankündigung gewesen. Also ich fand es an allen Stellen immer so, und dafür, dass es dann 2 Stunden gedauert hat, das fand ich auch. Also ich finde, man hätte viel davon auch einfach straffen können. Und ich fand auch irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem Dings, mit dem Jim Ryan, der ist ja der quasi Europapräsident von Sony Computer Entertainment, der hat das auch sehr fahrig irgendwie gemacht. So, der war irgendwie der so nicht so
Bock irgendwie, gell?
Ja, der war nicht so ganz bei der Sache. Der kam halt raus und hat immer relativ nüchtern sein Teleprompter-Zeugs runtergelesen. Null Emotionen. Es war so ja, der hatte auch irgendwie selber keinen Bock, als ob man ihn da so auf die Bühne geschubst hätte, so komm, jetzt mach das halt mal. Also fand ich merkwürdig. Dafür, dass sie da das verschoben haben, hätte ich irgendwie erwartet, dass sie da mehr haben.
Ja. Also ich hätte zumindest einen konkreten VR-Release-Termin, Preis, irgendwas, also in der Größenordnung hätte ich erwartet, ja. Und sei es nur die neue, keine Ahnung, ein konkretes Datum für No Man's Sky oder so, wäre ja auch schon Knüller gewesen. Mhm. Ja, eben. Und Detroit war halt nur ein Trailer. Also ich meine, schönes Projekt, kann man natürlich gut auf so einer PK auch sich auf die Fahnen schreiben als Sony. Ah, hier, geil, das neue Quantic Dream Spiel, aber den Trailer also, hätten sie...
Das Einzige, was man halt Sony mit... Was man Sony mit viel Wohlwollen halt dann noch irgendwie ja attestieren kann, ist so dieses, dass sie halt auch so ein bisschen zeigen wollten, so hey, Europa ist auch unsere Heimat so ungefähr. So dieses, hey, wir haben hier französische Studios und europäische Entwickler auf der Bühne und wir sind halt nicht der arrogante, gesichtslose japanische Großkonzern, der hier irgendwie agiert, sondern wir sind halt auch quasi in Europa beheimatet. Also das ist das Einzige, was man ihnen, weil sie dann schon ein bisschen versucht haben, so ein bisschen Lokalkolorit einzustreuen in Paris, was man ihnen so ja positiv auslegen kann. Aber
ja, aber das ist ja alles, was auch für Köln spricht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach gesagt haben: Hey, komm, wir machen das mal ein bisschen anders dieses Jahr. Dann haben wir mehr Luft dazwischen. Es ist besser für uns, so für Presse. Wir sind dann die Einzigen, die dort sind und wir gehen nicht in diesem ganzen Gamescom-Geschrei unter. Also, ja. Weißt du, so, ich kann mir höchstens überlegen, dass das halt strategisch war, vielleicht aus Paris auch einfach geschickter für die, aus logistischen Gründen, schlag mich tot. Also, es sind ja auch, solche Faktoren können da ja auch eine Rolle spielen. Vielleicht ist es auch einfach günstiger, vielleicht hat Paris Games Week auch einfach ein gutes Angebot gemacht und hat gesagt, hier, wir richten es euch so und so ein und es ist billiger als Köln. Köln ist ja auch entsprechend teuer, weiß man ja immer von der Gamescom, keine Ahnung. Also, ist, glaube ich, eher eine strategische Geschichte gewesen, die nicht so sehr auf irgendwie jetzt ein Release oder so hingearbeitet hat. Ja. Was wir ja erst den Eindruck hatten.
Ja, das stimmt. Aber also, meiner Meinung nach, man kann sich die Trailer von den Spielen anschauen, aber die PK muss man jetzt nicht nachholen, wenn man sie nicht gesehen hat. Ja. Wenn man nichts verpasst.
Haben wir alles erwähnt. Gut. Dann machen wir den Sack auch zu.
Ja.
War nett, war unterhaltsam, waren schöne Sachen dabei, aber kein Knüller. Das war das Fazit, ja. Dann danke ich dir für den Besuch. Zu dieser frühen Morgenstunde.
Ich habe gar nicht über das Clubspiel geredet.
Ja, war es denn gut?
Ja, der Hammer. Ein Feuerwerk der...
der guten Laune.
Das letzte Mal, als der Club so hoch gewonnen hat im DFB-Pokal, haben sie dann am Ende 2007 den DFB-Pokal gewonnen.
Oh. Also
statistisch ist da jetzt alles drin.
Und irgendwie Red Bull wurde rausgekickt oder so, habe ich.
Das war gut. Hoffenheim ist raus. Also einige auch ein paar so Unsympathen gleich rausgeflogen. Wolfsburg raus, auch immer schön.
Gruß an Heiko Klinge.
Also, aber gut, wir langweilen die Leute jetzt zu Tode mit Fußballmetaphern und
Metaphern, überhaupt. Ergebnisse, ist ja noch schlimmer.
Ja. Alles klar.
Bis morgen.
Ciao. Tschüss.